Ich lese den Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt. Der steht im 1. Korinther 12, die Verse 7 und dann Vers 12 bis 27. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das ja nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir hier heute so zusammenkommen können. Ich möchte dir danken für jeden und jede, die da sind. Und ich möchte dir danken, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit, diesen Text, die Gedanken der Predigt jetzt gebrauchst, um uns zu begegnen. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie zum Heiligen Geist. Und in dieser Serie geht es darum, dass Gott uns nahe ist, dass Gott da ist. Und der Heilige Geist steht dafür, dass Gott bei uns ist, sowohl heute Morgen, sowohl wenn wir hier so zum Gottesdienst zusammenkommen, als auch an jedem anderen Tag der Woche, in jeder anderen Situation, an jedem anderen Ort, wo wir so sind. Und in den verschiedenen biblischen Texten, die wir uns in dieser Serie schon angeschaut haben, wird das immer so ein bisschen greifbar gemacht. So, es ist ja nicht so einfach, die Gegenwart Gottes irgendwie zu greifen, die geistliche Gegenwart Gottes irgendwie zu greifen. Und in den verschiedenen Texten werden verschiedene Auswirkungen beschrieben, an denen man das eben festmachen kann. Ja, woran merken wir, dass Gott bei uns ist? Was bewirkt Gott bei uns durch seinen Heiligen Geist? Und in der ersten Predigt hat Alex das sehr schön, auch sehr allgemein so formuliert, dass er uns lebendig macht, dass er uns immer wieder Leben schenkt, Leben einhaucht. Das ist so eine sehr weit gefasste Aussage erstmal. Und der Text heute, er stammt aus einem Brief von Paulus an eine Kirche, eine Gemeinde in der griechischen Stadt Korinth. Und in diesem Text charakterisiert Paulus den Heiligen Geist ein bisschen näher, ein bisschen enger als ein Verfechter und Erhalter unserer menschlichen Vielfalt. So, er macht uns lebendig, indem er uns gleichzeitig zusammenbringt, uns aber nicht alle gleich macht und überfährt, sondern uns dabei auch noch unsere Freiheit lässt, uns selbst zu entfalten. Also er hat was Verbindendes, aber nichts Starres, nichts Einengendes. Er macht uns zu einer vielfältigen, dynamischen Bewegung, könnte man vielleicht sagen. Und Paulus illustriert das dann so mit dem in der Antike bestens bekannten Bild des menschlichen Körpers. Das hat schon Plato verwendet. Das, ja, kannte man dieses Bild. So, mit diesem Bild, dass die verschiedenen Organe, die verschiedenen Körperteile, gerade in ihrer Vielfalt, in ihrer Unterschiedlichkeit sehr dynamisch zusammenwirken. Und ich denke immer von allen Städten, die im Neuen Testament so vorkommen und an die Paulus so Briefe geschrieben hat, ist Korinth die Stadt, die unserem Kontext, die unserer Stadt hier in Berlin am ähnlichsten ist. Das war eine Stadt im heutigen Griechenland im Osten des Römischen Reiches, die dann zerstört wurde irgendwann mal, eine ganze Zeit lang auch leer stand und dann mit ganz vielen Menschen aus dem westlichen Teil des Römischen Reiches neu besiedelt wurde. Da sind dann ganz viele Abenteurer, ganz viele freigelassene Sklaven waren da mit dabei, sind mit in diese Stadt gekommen und die wurde so wiederbelebt und hat dann auch durch diese Vielfalt, durch diese vielen neuen Menschen, unterschiedlichen Menschen, die zusammengekommen sind, so ihren ganz eigenen Reiz gewonnen, ihre ganz eigene Vielfalt gehabt. Und das ist auch was, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Leuten darüber rede, was sie denn an Berlin so toll finden, warum sie hier sind. Ja, die Vielfalt, ja, das ist das, was diese Stadt ausmacht, warum Leute hier sind und was sie genießen. Und diese Vielfalt der Stadt Korinth hat sich dann offensichtlich auch in der Gemeinde, an die Paulus hier schreibt, wiedergespiegelt. Und die Vielfalt Berlins spiegelt sich zumindest so ein bisschen, finde ich, auch hier bei uns in unserer Gemeinde im Projekt Kirche wieder. Und Paulus sieht jetzt diese Vielfalt bedroht durch so eine Gruppe von Menschen innerhalb der Kirche, die sich für was ganz Besonderes halten. Ja, die so ein bisschen glauben, wir sind's und den Eindruck haben, es müssen jetzt alle anderen müssen genauso sein wie wir. Und mein Eindruck ist, bei uns ist das heute nicht ganz genauso, sondern diese Vielfalt ist vielleicht ein bisschen mehr von einer anderen Richtung bedroht. Ich sehe jetzt hier keine Gruppe, die sagen würde, wir sind's und alle sollen am besten so sein wie wir. Sondern ich glaube, wir schätzen Vielfalt. Ja, wir feiern Vielfalt. Wir wollen eigentlich noch viel mehr von Vielfalt. Wir wollen auch unseren eigenen ganz einzigartigen, besonderen Teil zu dieser Vielfalt beitragen. Ja, wir wollen selber als einzigartige Menschen was Besonderes sein. Und die Gefahr besteht dann eher darin, dass wir uns genau darin, in diesem Bestreben, immer ähnlicher werden. Ja, das ist so ein gesellschaftlicher Trend, den man vielleicht ganz grob mit Individualisierung beschreiben kann. Und ich glaube, davon sind wir genauso betroffen. Und das kann eine Bedrohung für unsere Vielfalt sein, in der Stadt, in der Kirche, überall. Ja, so jede und jeder Einzelne ist irgendwie so ein bisschen drauf fokussiert, sich selber zu finden. Ja, so ich will mein eigenes Ding machen, ich will mich entfalten, ich will meine Bestimmung finden. Und obwohl wir uns genau davon ja auch so eine Vielfalt von ganz vielen eigenständigen, einzigartigen Persönlichkeiten erhoffen, kann das eben auch den Effekt haben, dass wir, wenn wir so sehr unsere Einzigartigkeit betonen, uns immer mehr voneinander abgrenzen, uns immer mehr von anderen isolieren, immer mehr auch aneinander vorbeileben und dass uns so ein Stück weit so eine Vielfalt, die dynamisch ist, die zusammenhängt, verloren geht. Und das Ironische dabei ist so ein bisschen, dass wir innerlich eigentlich alle mehr und mehr dieselben Kämpfe ausfechten. Ja, wie finde ich mich denn selbst? Wie mache ich denn mein Ding? Wie löse ich mich denn von äußeren Erwartungen? Aber dass wir uns eben in diesen Kämpfen, in denen wir uns eigentlich so ähnlich sind, immer weniger unterstützen können, weil wir uns eben voneinander abgrenzen. Ich finde, es ist schon wieder eine Weile her, dass es dieses Werbeplakat gab. Das hat das mal sehr schön zum Ausdruck gebracht, das war für so ein Bitterlikör und das Fazit war dann am Ende, das Leben ist bitter oder so. Und ein Spruch, den es in dieser Kampagne gab, war eben auch, du bist individuell, wie jeder in Berlin. Das fasst das eigentlich ganz schön zusammen. Und Paulus beschreibt jetzt den Heiligen Geist hier im Text eben so, dass er zunächst mal eine verbindende Erfahrung schafft, eine Erfahrung, die uns zusammenbringt. Und dass sich dadurch unsere Einzigartigkeit, unsere Vielfalt in so einem dynamischen Miteinander entfalten kann, anstatt in einem Gegeneinander oder einem Nebeneinander vielleicht. Und genau das sind auch die beiden Punkte, auf die ich heute in der Predigt eingehen will. Nämlich erstens erstmal eine innere verbindende Erfahrung, die wir mit dem Heiligen Geist machen können. Und dann zweitens so eine Bewegung, in die uns der Heilige Geist mitnehmen kann. Weg von einem Gegeneinander oder auch nur so einem isolierten Nebeneinander hin zu einem Miteinander, wo wir eben wirklich so eine dynamische Vielfalt sein können, die sich gegenseitig, wo wir uns gegenseitig befruchten. Erstmal zu dieser verbindenden Erfahrung. Damit es Vielfalt gibt, braucht es nicht nur viele unterschiedliche Teile, so fängt diese Illustration hier auch an, sondern es braucht eben was Verbindendes, was diese unterschiedlichen Teile zusammenhält. Ja, damit ein Körper funktioniert, braucht es nicht nur die unterschiedlichen Körperteile, die unterschiedlichen Organe, sondern sie müssen eben auch als Einheit zusammen funktionieren. Und Paulus beschreibt dieses verbindende Element jetzt in Vers 13 als den Heiligen Geist. Wir sind alle mit demselben Geist getauft worden, heißt es da. Wir haben alle von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Diese innere geistliche Erfahrung, das ist das, was uns verbindet. Und ich komme gleich noch mehr darauf, was genau mit dieser geistlichen Erfahrung meint, wie das aussieht so ein bisschen. Aber ich finde, es ist erstmal wichtig festzuhalten, dass Paulus dann in der Folge hier auch in Vers 13 eben den Punkt macht, dass diese Erfahrung des Heiligen Geistes die Kraft hat, andere Erfahrungen, die wir auch haben, zu überwinden und die vielleicht zwischen uns stehen, die uns trennen. Das finde ich unglaublich bemerkenswert. Denn wenn wir weiterlesen in Vers 13, dann steht hier ja, dass wir alle zu einem Leib geworden sind, egal ob wir zum Beispiel Juden oder Nicht-Juden sind, egal ob Sklaven oder Freie. Das sind die Beispiele, die er erwähnt. Und das sagt er so einem Nebensatz, dass diese unterschiedlichen Gruppen, diese Menschen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen zusammenkommen. Aber ich finde, es lohnt sich an der Stelle mal kurz langsam zu machen und sich mal vor Augen zu malen, wie das aussieht, was das bedeutet. Die Erfahrung, die ja zum Beispiel so ein Sklave macht, ist grundsätzlich eine andere, finde ich, wie so ein freier Mensch. Ja, man wächst damit auf, ständig Anweisungen gehorchen zu müssen, ohne sie hinterfragen zu können. Man fühlt sich mit Sicherheit in vielen Situationen unglaublich hilflos. Man wird irgendwie ständig als Mensch zweiter Klasse behandelt und das sinkt ja ein, da fühlt man sich ja auch irgendwas, das macht was mit einem, mit der eigenen Identität. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt als Sklave zum Beispiel in dieser Kirche in Korinth neben einem Menschen sitzen würde, der diese Erfahrung nie gemacht hat, der als freier Mensch aufgewachsen ist, der vielleicht selbst Sklaven besessen hat, sie auch als solche behandelt hat und sich dann freudig zu mir umdreht und sagt: Ist das nicht schön, dass wir alle eine Einheit sind, dass wir alle zusammengehören? Ich glaube, dann wäre meine erste Reaktion: Was willst du denn von mir? Ja, du hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung von meiner Lebenserfahrung, davon, wer ich bin. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ja, während du irgendwie in deinen schönen großen Hallen mit deinen Leuten zusammen gefeiert hast, habe ich im Hinterhof eure Essensreste weggeräumt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann so die Augen meines Nebensitzers verengen würden und er sagen würde: Ja, stimmt, ich habe vielleicht keine Ahnung davon, wie dein Leben, wie deine Erfahrung so ist. Aber umgekehrt ist das ja genauso. Du hast auch keine Ahnung von meinem Leben. Ja, du hast auch keine Ahnung von meinen Erfahrungen. Weißt du, an wie vielen Abenden ich mir gewünscht hätte, ich könnte einfach irgendeine Drecksarbeit fertig machen, egal wie eklig sie ist, und mich dann seelenruhig in mein Bett legen und entspannt einschlafen, weil ich keine Sorgen habe? Weißt du, wie viele Nächte ich wachgelegen bin und mich damit rumgeschlagen habe mit der Frage, wie kann ich diesen Haushalt weiter etablieren, zu dem du auch übrigens gehörst, und den Wohlstand sichern, dafür sorgen, dass wir alle genug zu essen haben, in Sicherheit leben? Weißt du, wie sich das anfühlt? Und ich finde, wenn man sich das mal so vor Augen hält, diese sozialen Unterschiede, das sind ja Erfahrungen, die lassen sich nicht so einfach abschütteln. Aber ich finde, es gibt jetzt eben doch was, es gibt doch eine Erfahrung, die diese Menschen verbindet. Was den Sklaven und den Freien jetzt mal in diesem Beispiel trotz aller Unterschiede verbindet, ist der innere Kampf um Anerkennung. Der Sklave wünscht sich Anerkennung für seine harte Drecksarbeit, dass sie gesehen wird. Der Freie kämpft um Anerkennung, indem er um Status in der Gesellschaft, sich als wichtigen Bestandteil der Gesellschaft etabliert. Und die Erfahrung des Heiligen Geistes kann jetzt für beide so ein Zuspruch von Wertschätzung, von Anerkennung bedeuten. Unabhängig von ihrer Arbeitsleistung, unabhängig von ihrem Status, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Ja, Gott sieht dich. Gott schätzt dich. Gott ist dir nahe. Gott würde die Hand für dich ins Feuer legen. Gott ist für dich gestorben. Und das ist eine Erfahrung, die verbindet. Ich finde, wenn man das mal so innerlich für sich durchgekämpft hat, ja, wenn man das mal so erlebt hat, so all das, womit ich mich abmühe, all die Drecksarbeit, die ich vielleicht mache oder der gesellschaftliche Status, um den ich mich vielleicht bemühe, all das bringt mir nicht die Anerkennung, nach der ich mich tief in mir drin die ganze Zeit sehne, warum ich die ganze Zeit kämpfe. Aber bei Gott finde ich sie. Ich glaube, wenn man mal so über den eigenen Schatten auch gesprungen ist, dann kann man sich auch der Person, dem Menschen neben sich viel eher öffnen und eben mal anerkennen, ich bin genauso eine arme Sau wie du. Aber Gott hat uns beide beschenkt. Ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist so erleben, wer den Heiligen Geist so erlebt, für den oder die ist das tatsächlich eine unglaublich verbindende Erfahrung. Und im Idealfall ist das dann eben auch nicht nur so eine innere Erfahrung, nur so eine Glaubenserfahrung, sondern wird das dann eben auch ganz praktisch, damals, in dem Menschen sich haben taufen lassen, Teil der Kirche geworden sind und in dieser vielfältigen Gemeinschaft dann ganz praktisch von anderen diese Anerkennung, diese grundsätzliche, bedingungslose Anerkennung erlebt haben. Und ich will jetzt auch mal versuchen, das anhand von so zwei Beispielen ein bisschen in unsere Welt zu holen. So, ich glaube, dass uns das heute immer noch so genauso gehen kann. Ja, dass wir zum Beispiel durch unsere sozialen Unterschiede, auch durch andere Unterschiede, uns in immer kleiner werdende Gruppen so isolieren und dabei innerlich doch ganz viel mit denselben Fragen kämpfen. Ganz einfaches Beispiel, die unterschiedlichen Erfahrungen von frisch gebackenen Eltern und ungebundenen Singles. So, die einen sind morgens schon früh wach und fallen abends völlig erschöpft ins Bett. Die anderen sind abends noch lange wach und fallen morgens früh völlig erschöpft ins Bett. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen mit ihren eigenen Herausforderungen und Freuden. Aber ich glaube, innerlich haben doch beide, unabhängig jetzt von dieser äußerlichen Erfahrung, mal damit zu kämpfen, mit der Angst zu kämpfen, mit der Sorge, dass sie aus ihrem Freundeskreis, aus ihrem bisherigen Freundeskreis jetzt vielleicht raus sind, je nachdem, wie sich ihre Lebenssituation gerade ändert oder nicht ändert. Ja, plötzlich wird man vielleicht nicht mehr zu den coolen Partys eingeladen. Oder plötzlich ist die coolste Party ein Brunch. Wie kann sowas nur passieren? Und man ist gefühlt raus. Und ich glaube, die verbindende Erfahrung des Heiligen Geistes für beide kann es eben sein, in Gott einen Freund zu haben, der an ihrer Seite bleibt, egal wie sehr man sich verändert oder sich eben auch nicht verändert. Ja, dass man es erleben kann, dazuzugehören. Und auch hier will ich das gerne mit dazu sagen, im Idealfall ist das eben nicht nur so eine innere geistliche Erfahrung, sondern wird die auch greifbar in der Gemeinde, dass man eben mit dazugehört. Ein weiteres Beispiel, vielleicht auch ein bisschen eine Vereinfachung, aber ich will es trotzdem machen. Menschen, die geflohen sind, kämpfen innerlich genauso um ein Gefühl von Zuhause, von Ankommen, wie vielleicht Anhänger von einer politisch eher rechten Bewegung. Ja, äußerlich könnten sie nicht stärker voneinander isoliert sein, nicht mehr gegeneinander gestellt sein, aber innerlich sind die Ängste, mit denen sie kämpfen, glaube ich, nicht so unterschiedlich. Und ich glaube, für beide könnte diese Erfahrung des Heiligen Geistes, bei Gott so ein Zuhause zu finden, ihnen in ihren Ängsten begegnen und unglaublich viel Halt und Sicherheit geben. Eine Sicherheit, die ihnen das, was sie sonst mit Zuhause verbinden und was ihnen vielleicht gefühlt durch die Finger gleitet, verloren geht. Und auch hier werde ich nicht müde, das noch ein drittes Mal zu sagen. Auch hier ist der Idealfall, wenn das alles nicht nur so eine rein geistliche Erfahrung bleibt, sondern wenn das ganz praktisch so aussieht, dass Leute sich taufen lassen, sich einer Gemeinde anschließen und dass sie genau dort so eine Art Zuhause erleben, wie sie es sonst nicht finden können. Zuhause, was ihnen Halt gibt, unabhängig von ihrem Status, von ihrer politischen Gesinnung. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, genau, tolles Ideal, schöner Idealfall. Aber ist es nicht so, kann es nicht auch so sein, dass diese verbindende Erfahrung des Heiligen Geistes, wie ich sie gerade beschrieben habe, genauso auch wieder zu einer ausgrenzenden Erfahrung werden kann? So wie alle anderen Erfahrungen ja auch. Ja, geht es Leuten mit der Kirche und in der Kirche manchmal eben nicht eben genauso, dass sie sich eben ausgegrenzt oder nicht gesehen fühlen oder dass es eben gar nicht so einfach ist, sich als Nicht-Christ auf einen Christ einzulassen oder umgekehrt? Ja, schafft diese Erfahrung nicht auch irgendwo neue Gräben? Und mit der Frage kommen wir zum zweiten Punkt dieser Bewegung vom Gegen- und Nebeneinander hin zu einem Miteinander. Und ich würde diese Frage natürlich gerne einfach mit Nein beantworten. Ja, das ist überall ein Problem, diese Gräben, diese Unterschiede. Nur bei uns ist das nicht so. Ja, die Probleme sind da draußen, wir sind die Lösung. Aber ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, aus vielen Gesprächen, dass das nicht so ist. Und Paulus wusste das offensichtlich auch, dass das für die Kirche in Korinth damals auch nicht so war. Sonst hätte er diesen Text, diesen Abschnitt in diesem Brief ja nicht schreiben müssen. Ja, er hat das sehr realistisch gesehen und er wendet sich mit diesem Abschnitt ja speziell, explizit an eine Gruppe. Das war das Problem, was er hier angeht mit diesem Text. Er wendet sich an eine Gruppe, die ihre persönliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist, wie sie das erlebt und ausgedrückt haben, als das Beste, Höchste und Schönste gefeiert haben und jetzt die ganze Gemeinde glattbügeln wollten in diesem Sinne. Paulus musste diesen Text schreiben. So, das ist erstmal ernüchternd. Bei uns ist auch nicht alles gut, das tut erstmal weh. Aber Paulus hat diesen Text auch geschrieben. Und er hat ihn geschrieben so mit voller Hoffnung, mit ganz viel Hoffnung, mit ganz viel Zuversicht, mit ganz viel Überzeugung darin, dass die Gemeinde damals in Korinth und ich denke auch wir als Kirche heute, auch wenn wir dieses Ideal nicht immer erreichen, den Heiligen Geist trotzdem immer wieder als was Verbindendes erleben können, als was, was uns von einem Gegeneinander oder einem Nebeneinander her immer wieder zu einem Miteinander bewegt und zusammenbringt. Und auch das erlebe ich durchaus immer wieder. Auch das passiert ja. Und so ganz kurz und knapp auf den Punkt bringt Paulus diese Hoffnung in Vers 7 und dann findet sich das später auch in dieser ganzen Illustration mit dem Körper wieder. Und in Vers 7 schreibt er erstens, bewirkt der Heilige Geist in jedem von uns was ganz Unterschiedliches, erleben wir Gott alle auch ganz unterschiedlich. Und zweitens ist dann aber das Ziel des Ganzen, dieser Unterschiedlichkeit, der Nutzen der ganzen Gemeinde. Und ich glaube, dass wir Gott alle auf unterschiedliche Art und Weise erleben, wahrnehmen, auch unseren Glauben auf unsere eigene Art und Weise leben, das nehmen wir schon so wahr. Nur vielleicht nicht im ersten Moment erstmal nicht unbedingt als einen Nutzen für uns alle, sondern als eine Herausforderung. So, ja, wir sind alle unterschiedlich gestrickte Persönlichkeiten, haben alle unseren unterschiedlichen Zugang zu Gott und unsere eigene Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ich zum Beispiel bin eher so der Denker. Ja, ich bin eher so ein bisschen intellektuell gestrickt. Und dementsprechend ist es für mich unglaublich wichtig, Gott irgendwie zu verstehen, begreifen zu können, über ihn nachzudenken. Ja, ich habe Theologie studiert, die Wissenschaft von Gott, wenn man so will. Lese immer wieder viele Bücher, setze mich auch mit den logischen Zusammenhängen in biblischen Texten auseinander. So, das ist das, was mir liegt. Das ist wichtig für mich. Und das heißt, wenn ich in den Gottesdienst komme, dann komme ich auch so mit der Erwartung hierher, oder andere Gottesdienste auch, dass er mir dabei hilft, Gott besser zu verstehen. Das heißt, ich will in erster Linie die Predigt hören, finde es schon mal unglaublich anstrengend, wenn es unglaublich viele Lieder davor gibt, durch die man durchsitzen muss. Ja, können wir endlich mal zum Punkt kommen. Ich freue mich auch immer, wenn diese Lieder dann, so wie die beiden Lieder, die wir heute gesungen haben, übrigens inhaltlich aussagekräftige Texte haben und nicht nur so ein Ich fühle, ich lobe oder irgendwie sowas sind. Und ich finde auch, mancher Predigt würde es unglaublich gut tun, wenn man sich so die ganzen bewegenden Geschichten und Beispiele einfach sparen würde und ein bisschen mehr Inhalt reinpacken könnte. Manchen von euch geht das anders. Euer größter Wunsch ist vielleicht, Gott zu spüren, Gott irgendwie zu erleben. ja, eine emotionale Erfahrung mit ihm zu machen. Dazu braucht es vielleicht eher mehr Lieder, emotionalere Lieder, mehr Gebete und weniger intellektuelle Predigten. Oder was ich weiß, was vielen auch ganz wichtig ist, ist so die Frage, was kann ich denn jetzt praktisch machen? Ja, so denken und fühlen so in allen Ehren, aber gib mir eine Aufgabe, gib mir eine Möglichkeit, mich hier im Gottesdienst zu beteiligen und gib mir mindestens einen Punkt, den ich mit nach Hause gehen und praktisch umsetzen kann. Das sind so drei, jetzt mal einfach beispielhaft, drei Wege, denken, fühlen, handeln, ja, wie wir so einen Zugang zu Gott finden können. Man kann das auch leicht, das wird auch gemacht, in 5, 7, 9 oder noch viel mehr Wege aufteilen. Das heißt, es gibt da eigentlich unglaublich viel Potenzial für ein Gegeneinander und für ein Nebeneinander her. Ja, ich frage mich das ja auch immer wieder, wie bringt man all diese unterschiedlichen Umgänge, Zugänge zu Gott unter einen Hut? Und was Paulus mit dieser Illustration des Körpers macht, ist eben zu sagen, das Problem liegt nicht in eurer Einzigartigkeit, in eurem Zugang, eurem Umgang mit Gott. Die Lösung liegt auch nicht darin, euch einfach irgendwie anzupassen, sondern das Problem liegt an eurer Haltung. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Wir brauchen einander in unserer Unterschiedlichkeit. Wenn ich mit meinem verkopften Ansatz mal ehrlich bin, ja, wenn ich so vom 100. in den 1000. Gedanken irgendwie komme, dann hilft mir das nicht immer dabei, Gott besser zu verstehen, sondern manchmal bin ich einfach verwirrt. Und was mir dann hilft, ist auch nicht unbedingt der 10.000. Gedanke, der jetzt auch nochmal irgendwie clever ist und auch nochmal irgendwie um die Ecke kommt, so der verwirrt mich nur noch mehr, sondern was ich brauche, ist jemand, der mich rausreißt aus meinen Grübeleien und mich mal mitreißt mit so einem Lied und mich mal mitnimmt, dass ich in meiner Hilflosigkeit vor Gott stehen kann und ihn einfach darin erleben kann. Und das ist auch was ich alleine nicht auf die Reihe kriege, sondern wo ich es tatsächlich brauche, dass mich jemand mitnimmt und rausreißt. Oder ich brauche vielleicht auch den Anruf von jemand, der oder die mir mal sagt, ja, die Dreieinigkeit wirst du heute Abend nicht mehr verstehen, aber das mit der Nächstenliebe ist viel weniger komplex, lass mal mit ins Nachtcafé gehen und Suppe ausschöpfen. Ja, auch das kann so ein Moment sein, der mich mal rausholt aus meinem Grübeln und der mir unglaublich gut tut, der mich Gott viel tiefer erleben und verstehen lässt. Ja, nur weil ich vielleicht nicht der emotional ausdrucksstarkste Typ bin oder weil ich nicht so praktisch der Macher bin, heißt das ja nicht, dass es mir nicht gut tut, Gott genau so zu erleben. Ich brauche das. Ich merke, wie ich das brauche und ich brauche auch Leute, die mich da immer wieder mit reinnehmen. Anderen von uns tut das vielleicht mal gut, mit so einer eiskalten, scharfen Klarheit zu hören, dass Gott da ist, auch wenn wir ihn nicht immer spüren. Ja, hör mal auf, die Gegenwart Gottes daran festzumachen, wie du heute Nacht geschlafen hast und dich morgens vielleicht alleine und hilflos fühlst. Er ist da. Andere von uns brauchen es vielleicht eher, dass wir mal in unserer Geschäftigkeit unterbrochen werden und einfach mal mit so einer liebevollen Umarmung und den Worten, es ist genug, da rausgerissen werden. Wir brauchen einander. Ich will schließen, indem ich euch drei Fragen mitgebe zum Weiterdenken einfach. Und zwar erstens, an welchem Punkt braucht ihr vielleicht gerade diese verbindende Erfahrung des Heiligen Geistes? Ja, so diese Erfahrung, die uns hilft, vielleicht mal mit dem, wie wir sind, über unseren eigenen Schatten zu springen, Gott mit unseren inneren Kämpfen zu begegnen und zu merken, dass die Person rechts und links von mir gar nicht so anders ist wie ich da drin. Sie vielleicht mit ganz ähnlichen Ängsten kämpft wie ich und Gott uns darin beschenken will. Wo brauchen wir diese Erfahrung? Zweitens, wo haben wir vielleicht unseren blinden Fleck oder tun uns schwer mit unserem Glauben? Und wer oder was könnte uns da rausholen? Ja, wo leben wir vielleicht neben Leuten her, die uns unglaublich gut tun könnten, die uns unglaublich bereichern könnten in unserem Glauben? Mit denen zusammen wir vielleicht auch eine unglaubliche Dynamik, eine Vielfalt bilden und entwickeln könnten. Und drittens, wo habt ihr was, was ihr auch teilen könnt, was ihr anderen mitgeben könnt? Ich finde das super diese Woche. Ich glaube, am Donnerstag gibt es Leute im Projekt Kirche, die einen Anbetungsabend veranstalten und wo für mich so eine Möglichkeit ist, für die ich unglaublich dankbar bin, wo ich mit reingenommen werde in die Gegenwart Gottes auf so eine musikalische, emotionale Art und Weise, wie ich selber nie schaffen würde. Ja, das kann ich gar nicht. Ich brauche solche Leute, ich brauche solche Abende. Es tut mir unglaublich gut und alleine könnte ich in der Form nie dahin kommen, Gott nie so erleben. Wo brauchen wir die verbindende Erfahrung des Heiligen Geistes? Wo haben wir unsere Schwächen und blinden Flecken, wo wir andere brauchen? Und wo können wir auch Dinge teilen, die wir haben, die wir erleben? Und ich weiß, wir werden nicht immer an dieses Ideal rankommen, aber ich bin gleichzeitig auch voller Hoffnung und voller Überzeugung und Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns so als dynamische Vielfalt immer wieder zusammenbringen und immer wieder prägen wird. Und uns noch mehr diese Dynamik und diese Vielfalt schenkt. Amen.